Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder dabei Andreas. Moin Moin.
Guten Abend, Tobias, hi.
Andreas, wir wollen heute mal wieder einen Grundbegriff klären, unsere Basic-Folgen, die ja dann immer so ein bisschen selber vorbereitet sind, aber halt eben auch mit dem Fachspezifischen, was wir dort mit einbringen können. Du hast jahrelang im Wareneingang gearbeitet und hast dort davon eine ganze Menge gehabt. Ich arbeite seit geraumer Zeit im Containerwareneingang und habe davon auch jede Menge. Und wir wollen heute sprechen über die Value-Added Services. Wenn man das in den Raum stellt, ist wahrscheinlich jeder in der Lage, das irgendwie zu übersetzen. Wikipedia nennt es die Mehrwertdienste aus der Logistik und definiert das Ganze als Mehrwertdienste oder Dienstleistungen in der Logistik. Sind, die über das eigentliche Kerngeschäft der Güterbeförderung hinausgehen und vom Kunden verlangt werden können. Die Mehrwertdienste können entlang der gesamten Wertschöpfungskette angeboten werden. Zu diesen Diensten gehören Verpackungslogistik, Entsorgungslogistik und so weiter und so weiter. Da stellt sich mir so eine Frage, die ich auch mal an dich stellen möchte. Wozu brauchen wir eigentlich Value-Added Service, wenn wir doch die ganze Zeit unsere Supply Chains optimieren?
Ja, ich würd sagen, Value-Added Service brauchst du dann, wenn es sich nicht lohnt, eine Anpassung oder eine Spezifizierung im Vorfeld in großem Stil in der Fabrik vorzunehmen. Also mir fällt halt schnell ein, zum Beispiel das Packen von Displays, weil sich ein Händler, ein Verkäufer vorstellt, dass er statt gelben Tennisbällen gern fünf verschiedene Sportbälle anbieten möchte, und dann brauchst du Fußbälle, Basketbälle, Handbälle, Tennisbälle, Tischtennisbälle. Und da sagt der jeweilige Lieferant wahrscheinlich: Ja, ich habe halt nur das und das im Angebot. Ich kann jetzt das natürlich zu mir bestellen, aber wenn die Basketbälle aus Vietnam kommen und die Fußbälle kommen aus Indien und die Tischtennisbälle kommen aus China, dann macht es ja doch Sinn, bei uns das Display zu packen, was dann beim Kaufland oder beim Teddy irgendwo als Stopper im Gang steht. Und so kommt es zu diesen Value-Added Services. Also es lohnt sich einfach nicht. Der Produktionsprozess gibt es nicht her, dass dieses Produkt so fertig entsteht, sondern es entsteht ziemlich nah am Kunden.
Genau,
Und
und damit
damit
ist
sind
es
wir
halt
als
eben.
Logistiker im Boot. Ja.
Ja, und es hat ja auch was mit Optimierung schon vorher zu tun, weil du hast jetzt gerade das Thema genannt der verschiedenen Sourcing-Quellen für ein Produkt, ne? Also du möchtest ein Ball-Display bauen, wer auch immer das braucht, aber gutes Beispiel, ne? Du möchtest ein Ball-Display bauen und da kommen verschiedene Bälle von unterschiedlichen Herstellern aus unterschiedlichen Regionen dazu. Natürlich kannst du jemanden dann halt eben irgendwo damit beauftragen. Aber da kommt halt eben dann der Optimierungsgedanke logistisch auch wieder mit rein. Wenn du so ein Ding halt eben dann wo auch immer auf der Welt herstellen lässt, ne, und also nicht um Kirchturm rum, dann transportierst du an der Stelle relativ viel Luft, ne? So ein Display möchte ja dann später in einem Lebensmitteleinzelhandel, in irgendeinem anderen Shop, schön aussehen. Die Dinger werden ja extra dafür gebaut, um hübsch auszusehen und halt eben den Kunden zum Kauf zu verführen, ist das falsche Wort, aber zu animieren. Ne, was halt eben immer auch bedeutet, dass du dort entsprechende Platzverhältnisse hast. Ein Display ist ja immer auf Greifhöhe, das heißt, du kannst das ganze Ding nicht bis kurz unter die Bodenkante weg basteln, ne, sondern das heißt, also ein Display zu bauen bedeutet immer, dass du relativ viel Luft in dem Ding drin hast und Luft aus Fernost oder aus den USA zu importieren, ist logistisch gesehen erstmal relativ dämlich. Und insofern, gutes Beispiel von dir, dann kaufst du halt eben dann optimiert auf einen 20-Fuß-Container Fußbälle, am besten ohne Luft drin, die pustest du selber auf, ne? Die Golfbälle brauchst du nicht aufblasen, ne? Aber die kommen dann halt eben zusammen und dann baust du dir halt eben an einem Standort, führst du alles zusammen und baust dann halt eben das entsprechende Display zusammen. Dann gibt es diverse andere Beispiele, wo man das halt eben dann auch machen kann. Ich hatte das Beispiel der Möbel beispielsweise, ne? Möbel auf dieser Welt werden hergestellt, werden dann aber halt eben zum Beispiel gut verpackt, geliefert und dann kannst du halt eben am Ende die aufbauen für deinen Kunden und dann halt eben quasi aufgebaut verkaufen oder wie der ein oder andere große Möbelhersteller das macht. Du kannst es direkt aus dem Regal nehmen und kannst es dann selber aufbauen mit dem entsprechenden Spaß. Insofern hat das viel mit Optimierung zu tun und von daher ist halt eben auch logisch, dass wir heute noch sehr viel Value-Added Service haben. Wir unterscheiden an der Stelle den Value-Added Service in zwei Kategorien, nennen wir das mal so. Einmal produktorientierte Value-Added Services. Das heißt, es geht darum, an einem bestehenden Produkt oder an einer bestehenden Dienstleistung in der Logistik etwas zu erweitern. Das kann beispielsweise die Montage oder die Demontage sein, das, was wir gerade gesprochen haben. Es kann logischerweise auch die Reparatur sein. Also wenn du dann dein Ball-Display aufgestellt hast und dann kommt also ein Ball als Reparatur zurück, kannst du halt eben die Mehrwertdienstleistung auch anbieten und dies dem Kunden entsprechend wieder reparieren. Letzten Endes ist aber auch das Verpacken und Umpacken, das, was du gerade auch da meintest, vielleicht kommt das in einer schäbigen Plastiktüte mit 10 Stück drin und du möchtest es aber gerne in einem EM-farbenen Beutel mit einem Schleifchen drum verkaufen. Dann sind das halt eben genau Value-Added-Service-Dienstleistungen. Und letzten Endes spricht man auch vom Veredeln von Produkten. Das ist jetzt also weder Wein noch Käse. Die machen ihren Value-Added-Service selber darüber, dass sie liegen. Aber wenn du genau so einen Ball bekommst, ne, und du füllst dann halt eben entsprechend Luft rein, du packst vielleicht ein höherwertiges Stativ darunter, machst noch ein bisschen Shishi drumherum, dann kannst du logischerweise halt eben den Ball auch durch das Angebot, durch die Veredelung, die du an der Stelle dann halt eben erbringst, auch anders verkaufen. Und produktorientiert, das Letzte ist hier dann noch die Qualitätskontrolle. Da kennen wir aus dem Wareneingang relativ viel. Logischerweise, der Händler möchte eine bestimmte Qualität verkaufen und ein Value-Added-Service kann halt eben dann sein, wenn die Container von irgendwoher auf der Welt kommen, dass man dort halt eben dann entsprechend für Stichproben oder auch für ganze Chargen dann die Qualität entsprechend mitprüft und schaut, dass halt eben nur das in den Verkauf kommt, was auch entsprechend der Produktbeschreibung entspricht. Als zweite Variante haben wir an der Stelle dann noch die prozessorientierten Value-Added-Services. Da spricht man dabei über Prozesse, die verbessert werden, die mit der Lieferung, dem Versand einhergehen. Das kann, also du hast es gerade schon gesagt, dieses Konfektionieren, Kommissionieren, das heißt also eine individuelle Kommissionierung, Zusammenstellung von Waren oder letzten Endes auch Dienstleistungen, die werden logischerweise nicht kommissioniert, aber die werden kombiniert. Das heißt also, am Kundenwunsch ausgerichtet werden die Artikel oder die Dienstleistung dann zusammengeführt und so, dass nicht ein vollständig neues Produkt entsteht, aber dass halt eben für den Kunden ein Bundle entsteht, mit dem er dann halt eben entsprechend arbeiten kann, beziehungsweise was er dann halt eben entsprechend anbieten kann.
Ja, spannend finde ich da auch jetzt waren wir die ganze Zeit im Endkundenbereich, B2C-Bereich, LEH. Aber wenn du jetzt Richtung B2B denkst, Automotive, diese Shop-in-Shop-Systeme, die es dort gibt, mit diversen Schrauben oder diversen Halterungen, wo der Logistiker so vorkonfektioniert, dass die Anzahl der Teile mit der, sag ich mal, Serienfertigung übereinstimmt, der sich auch drum kümmert, Mensch, wenn die Waage anzeigt, da ist fast nichts mehr im Behälter, dass er nachschiebt, dass er im Endeffekt mit dem Kanban-System dafür sorgt, dass dort wieder ein Behälter hinkommt, der die entsprechende Menge beinhaltet. Da sind wir auch in dem prozessorientierten Value-Added-Service-Bereich. Ne? Das würde ich auch da einordnen. Und zu dem Etikettieren kenne ich es auch so, dass Großhändler teilweise für ihre Einzelhändler entsprechend mit dem Namen der Einzelhändler Etiketten auf die Produkte kleben, weil es im logistischen Kommissioniervorgang schneller geht, als wenn das im Nachgang im Shop stattfindet.
Und du es halt eben dann beispielsweise vorgelagert auch nicht beim ursprünglichen Lieferanten machen kannst, weil der vielleicht noch nicht in die finale Verpackung abfüllt, sondern dann halt eben erst Kunden individuell abgefüllt wird.
Ne? Ja, oder den interessiert es ja gar nicht, hier an 10.000 einzelne Einzelhändler zu etikettieren, aber der Großhändler sagt, ich nehme es sowieso in die Hand, ich habe sowieso die Box für meinen Einzelhändler, den ich beliefer für meinen Kunden, dann kann ich auch sein Etikett draufkleben, weil ich habe auf der Lieferbestellung sowieso die Information, dass es für ihn ist. Und es ändert auch den Weg nicht mehr. Ja.
Genau. Im Umkehrschluss kann man natürlich für den einzelnen Kunden dann halt eben auch das Retourenmanagement machen. Das fällt auch unter die prozessorientierten Value-Added Services. Zum Beispiel wäre es möglich, dass du einen Online-Shop hast und von mir aus bekommst du dann also vorkonfektioniert und dann halt eben auch mit deinem Label versehen deine Ware. Und hintenrum wickelst du dann für diesen Online-Shop dann halt eben auch die Retouren ab. Das heißt, du nimmst sie an, du verbuchst sie sauber, stößt im Zweifel die Gutschrift an, reparierst, ne, da sind wir wieder bei produktorientierten, machst die Qualitätskontrolle auch wieder produktorientiert oder wenn sie halt eben dann defekt sind, führst sie der weiteren Verwertung zu, wie auch immer diese aufsehen kann. Ne? Du kannst also weiterverkaufen, du kannst vielleicht als lebendes Ersatzteillager, das hängt ja immer davon ab, was du da halt eben dann bekommst an Artikeln und was damit halt eben dann getan werden kann. Als letzte beide Punkte haben wir noch aufgeführt, das Abwickeln von Zollformalitäten. Das gilt sowohl im Zulauf als Value-Added Service. Ne? Wenn du, jetzt sind wir wieder im Händlerbereich, aber du möchtest irgendwo, du hast einen Distributor, möchtest bei dem Ware bestellen, dann kann dieser halt eben entsprechend auch anbieten, dass dann ist über die da schon über die Income Terms dann halt eben entsprechend verzollt an dich zu liefern. Das ist auch eine Art von Value-Added Service, die er mitliefern kann, sodass du am Ende dann halt eben damit nichts zu tun hast, weil dir vielleicht letzten Endes dann auch das Know-how dafür im eigenen Unternehmen fehlt und es vielleicht auch keinen Sinn macht, an der Stelle dieses aufzubauen.
Genau, das findet man vielleicht auch zum Beispiel, wenn der Produzent in China sitzt, hat sich ein Logistiker in Europa rausgesucht und der europäische Logistiker sagt, ich liefere auch in die Schweiz oder ich liefere auch nach Großbritannien und falls es dort Formalien gibt, dann übernehme ich die, weil es sich einfach nicht lohnt, das aus der Ferne zu tun. Ja.
Genau. Wenn man jetzt, also als letzten Punkt hat man noch den Regalservice. Ich finde, das ist ein Thema, was man in letzter Zeit sehr häufig sieht, dass gerade also im Handel, im Lebensmitteleinzelhandel bestimmte Store-Teile dann also von Lieferanten teilweise selbst bewirtschaftet werden. Ob die dann, also vielleicht liefern die auf Kommission dahin, aber sie sorgen halt eben dafür, dass diese Warenwand immer voll ist, dass sie entsprechend aufgebaut ist. Da hat der Markt oder der Händler an sich gar nicht mehr so fürchterlich viel mit zu tun, sondern kommt halt eben nur noch Vertreter, füllt auf, schaut, wie es aussieht, macht es wieder hübsch und kommt dann vielleicht 2-3 Mal die Woche, je nachdem, wie sich das halt eben dann verkauft. Das ist ja letzten Endes auch eine Art von Regalservice, von Value-Added Service, der an der Stelle dann halt eben geboten wird. Wenn wir das Thema Value-Added Service, wir hatten zu einer gesagt, eine Mehrwertdienstleistung entlang der Supply Chains ist natürlich immer so ein Thema, wir optimieren uns in der Logistik, brauchen wir das eigentlich noch, das hatten wir jetzt gerade hergestellt. Letzten Endes können wir aber auch sagen, naja, also der Value-Added Service ist ja auch immer ein Mehrwert, klar, also übersetzt heißt er auch Mehrwert. Aber in letzter Konsequenz ist es ja auch immer ein Kundenbedürfnis, was dahinter steht, wo man sich dann also beispielsweise gegenüber dem Wettbewerb entsprechend abgrenzen kann. Wenn ich das anbiete und der Wettbewerb macht es nicht, habe ich ein weiteres Verkaufsargument, ob es jetzt für Ware, ob es für eine Dienstleistung oder nicht ist. Ich kann im Zweifel auch eine Premium-Option daraus machen für einen Kunden. So wie du bei deinem Beispiel, was du gerade gesagt hast, ich importiere die Ware und ich gebe es entsprechend an UK oder Schweiz Kunden entsprechend weiter. Es kann ja eine Premium-Option sein und der Schweizer Kunde muss dann halt vielleicht 5 € draufzahlen oder irgend sowas, damit das halt eben damit abgegolten ist. Das heißt, gesonderte Wünsche, und das kannst du ja dann wirklich also vollkommen ausreizen, können halt eben je nach Kunden immer befriedigt werden. Und bieten an der Stelle dann halt eben auch immer eine Erweiterung der eigenen Produktpalette. Das heißt also, ich bin zwar spitz in einem Markt drin und also jetzt einfach nur als Beispiel, ich bin spitz in einem Markt drin, ich habe dies und das, diese Produktpalette, ich kann sie aber halt eben durch Value-Added Services entsprechend erweitern, sei es lieferantenseitig oder sei es halt eben dann auch händlerseitig. Mir fällt an der Stelle immer der Baumarkt ein, ne, wenn ich da reingehe und dann also Farbe kaufe, dann oder sei es also irgendwo elektrische Geräte, eine Klimaanlage, dann können die mir relativ schnell meistens auch einen Handwerker oder einen Gärtner dazu vermitteln, der mir das Ding dann halt eben entsprechend installiert. Klar, das macht der Baumarkt nicht selber, aber wahrscheinlich kriegt er auch keine großartige Kommission dafür, ne? Aber darüber, dass er halt eben diesen Service anbietet, dir jemanden zu vermitteln, der mit denen zusammenarbeitet, der an der Stelle Erfahrungen letzten Endes dann halt eben auch mit dem Bereich hat, kann an der Stelle als Value-Added Service gesehen werden.
Genau, also ich hätte als weiteres Beispiel hat alles, was mit Label und Beschriftung und sagen wir individueller Bedruckung zu tun hat, na, würde mir noch einfallen. Die klassischen Handwerkerklamotten, die halt eben auch den Namen der Unternehmung drauf haben, das ist für mich so eine Premium-Option. Oder ja, die das gestickte, der gestickte Namen auf den Socken und so weiter. Und das findet man ja auch immer mehr, je mehr das technisiert ist. Ja.
Das Firmenemblem auf den Kugelschreibern für die Messe. Ja, genau.
Genau.
Sehen alle gleich aus, aber die Firmennamen sind unterschiedlich. Wenn man beim Value-Added Service so ein bisschen reinschaut, wie sieht denn das in der Zukunft aus? Was für Einflussfaktoren gibt es da? Da ist ja letzten Endes immer das Thema KI, und das hatten wir ja auch schon mal in unserer Folge KI in der Logistik dann halt eben drin. Und da ist mir beispielsweise diese Beratungsbots, diese Chatbots, sind mir da eingefallen, ne? Also ich würde sie an der Stelle sogar trennen, die einen bearbeiten eine Kundenanfrage, die anderen beraten dann halt eben auch dahingehend. Das sind nicht unbedingt Bots, mit denen du schreibst, aber halt eben quasi Skripte, die dir bestimmte Fragen stellen, und womit halt eben dann dein Wunsch halt eben letzten Endes immer individueller wird, sodass du halt eben dann bei deinem Produkt landest. Also sei es, dass du dir ein neues Auto konfigurieren möchtest. Die Dinger sind mittlerweile relativ intelligent und du kannst dir an dem Auto auch mittlerweile irre viel einstellen und individualisieren. Da kann die KI durch gewisse Themen, durch gewisse Erfahrungen dann halt eben mittlerweile auch sehr viel lernen. Und ein anderes Beispiel, was wir hatten ja auch digitale Speditionen bei uns schon im Podcast mit drin, sei es also diejenigen, die bei uns waren, das war Yolda, wo halt eben genau dieser Lerneffekt da hinten dran mit der KI halt eben dann zusammenarbeitet. Das heißt, die KI macht einen Vorschlag, da sitzt, also in dem Fall war es ein Disponent, der dann da saß und das also angepasst hat, wenn notwendig. Und da sind ja Lerneffekte drin. Und das kannst du ja natürlich dann also auch für die Beratung dann halt eben übernehmen, ne? Also wenn du vom Kunden dann vielleicht noch ein bisschen was an Daten abgreifst und dann weißt, welche Persona ist das, wie ist sie gesettelt, männlich, weiblich, verheiratet, ich weiß nicht was alles. Ne, und kannst halt eben dann bestimmte Kundencluster halt eben damit bilden, denen du dann halt eben die entsprechenden Lösungen halt eben auch vorschlägst. Und letzten Endes ihre Zeit sparst. Ne? Jetzt kommt natürlich dann immer die Datenkrake um die Ecke, klar. Aber das kannst du ja dann halt eben letzten Endes auch ohne individuelle Daten haben. Und kannst halt eben damit dann Personen ansprechen. Du, das
Ja.
Thema, ja.
Ja, also ich wollte noch mal noch was, noch ein greifbares Beispiel oder zwei eigentlich hinzufügen. Ne? Du hattest mal erzählt vom 3D-Druck bei der Deutschen Bahn und mir fällt spontan noch Print on Demand ein, weil ich ja aus der Buchbranche so ein bisschen komme, wo man als Logistiker dann eben noch mal eine 4 Kubikmeter Druckbox auf der Halle stehen hat und dort fallen die Bücher dann eben fertig raus, wenn sie bestellt werden. Und ähnlich ist ja 3D-Druck dann auch, ne?
Genau, wir hatten mal irgendwann im Briefing, das ist schon ein bisschen länger her, dass die Deutsche Bahn also ihr Ersatzteilservice auf 3D-Druck umgestellt hat oder zunehmend auf 3D-Druck umstellt, damit sie also weder die Lagerhaltung dafür haben, noch dann also global sourcen müssen, sondern dann halt eben quasi irgendwo einer bestellt Schräubchen XYZ und dann springt also irgendwo in Deutschland, springt dann also ein 3D-Drucker an, und kann dieses Ding dann halt eben entsprechend für den deutschen Markt beispielsweise drucken und dann halt eben per Express dorthin schicken. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was halt eben dann Value-Added Service ist. Und ja, genau, ich hatte es gerade schon gesagt, die Service-Hotlines, die da halt eben versuchen, Reklamationen aufzunehmen und Tickets zu erstellen und so weiter und so weiter. Das sind dann halt eben auch Themen, die, glaube ich, in der Zukunft eine große Rolle spielen werden. Ne? Sei es der 3D-Druck, die Beratungsbots oder halt eben auch diese Service-Hotline-Chatbots. Da kann man sich natürlich immer noch die Frage stellen, wie wir sie eingangs auch hatten, wird das denn irgendwann so optimiert sein, dass der Value-Added Service ausstirbt? Und da, glaube ich, haben wir die relativ deutliche Antwort: Nein. Solange Kundenbedürfnisse bestehen, wird es immer einen Value-Added Service geben. Und der Value-Added Service wird halt eben an der Stelle auch nicht aussterben, sondern im Zweifel sich verändern. Das mit Sicherheit, aber er wird halt eben immer weiterhin Teil der Logistik sein. Und jeder erfolgreiche Logistiker sollte an der Stelle dann halt eben auch überlegen, welchen Value-Added Service er seinen Kunden mitgeben kann, um seinen Kunden letzten Endes etwas besser strahlen zu lassen.
Also da kann man sogar überlegen, ob man jetzt sagt, der wird an Bedeutung noch gewinnen, weil der Kunde ja gewohnt ist, dass er immer mehr individualisieren kann und
Genau.
der Wettbewerb immer härter wird und wir dadurch durch Differenzierung, wie du es vorhin gesagt hast, uns ja abheben können vom reinen Preiswettbewerb. Und wenn du dann sagst, okay, ich biete eben das Produkt XYZ noch mit der Schleife so und so, dann hast du schon, und es kann tatsächlich auch mal die Schleife sein, ne? Und eine Geschenkverpackung ist ja auch ein Value-Added
Genau.
Service, wo jeder sich freut, wenn er beim Online-Versender zu Weihnachten in der Geschenkeinpackabteilung landet und dann eben schöne Päckchen packen darf. Also es gewinnt eher an Bedeutung und ich würde eher sagen, man kann sich als Logistiker eher überlegen, Mensch, wo könnte ich vielleicht sowas einbauen, um, wie du sagst, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Das könnte in der Situation, wenn es eng wird, wenn man weniger Umsatz hat als geplant, wenn man sich bemühen muss, könnte das eine Möglichkeit sein, um Mehrwert zu schaffen und so auch wieder mehr Umsatz zu machen.
Absolut richtig. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten euch den Begriff Value-Added Service etwas näher bringen, konnten euch ein paar logistische Beispiele an der Hand geben, mit denen ihr arbeiten könnt und vielleicht auch bei euch in der Firma mal schauen könnt, welchen Value-Added Service habt ihr, ob es am Produkt sei oder halt eben entsprechend an der Dienstleistung. Da müsst ihr einfach mal schauen, was ist denn der Bedarf eures Kunden. Und wie könnt ihr das unter Umständen dann gegen den Einwurf kleiner Scheine und Münzen dann halt eben auch darstellen, weil ja, der Kunde würde ja im Zweifel sogar für sein Bedürfnis, für seine Bedürfnisbefriedigung zahlen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr bis dahin bei uns geblieben seid und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Servus.